Haben Sie Ihr Baby heute schon gengecheckt? Und sollten Sie? Darüber wollen wir sprechen. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich bin Jahrgang 1970, mir ist ein Gencheck erspart geblieben. Ich weiß nicht, ob meine Eltern sich sonst für oder gegen mich entschieden hätten. Ich nehme an, bei dir wurde auch noch nicht so viel gecheckt.
Genau, ich bin Jahrgang 63, das liegt ja, glaube ich, vor deiner Geburt. Also bei mir wurde auch nicht gecheckt, weil man zwar wusste, was Gene ist, aber nicht, wie man sie testet.
Ich weiß, dass meine Mutter sich nicht sagen lassen wollte, ob Junge oder Mädchen. Das schien also damals im Bereich schon des Möglichen, das festzustellen. Man hat es ihr nicht gesagt und sie war dann bei meiner Geburt wahnsinnig enttäuscht, weil sie eigentlich unbedingt ein Mädchen wollte. Insofern vielleicht gut, dass es auch keine Genchecks gab, denn du willst mir von einem Gencheck erzählen, wo man über die Babys fast alles in Erfahrung bringen kann. Außer ob sie später natürlich nette Menschen werden oder nicht. Ich glaube, das kann noch kein wissenschaftlicher Test.
Ich würde deiner Aussage zustimmen, bis auf die letzte Einschränkung.
Oh, okay.
Ganz im Ernst. Also erstmal ist einfach der Punkt, Gentests sind halt heute einfach billig. Mhm. Sie sind einfach zu machen und man kann schlicht und einfach das Genom als solches, also die Summe aller Gene, testen.
Okay.
Man weiß da nicht zwingend, was man da gesehen hat, aber man kann sie in der Summe testen.
Moment, das ist ja das Erste, was schon gar keinen Sinn ergibt. Also es gibt doch Gene, von denen wir ungefähr wissen, was sie machen. Oder zumindest Bereiche von Genen, wo wir das wissen. Und das weiß man dann auch nach so einem Test, richtig? Du willst darauf hinaus, genau, dass wir, auch wenn wir das Genom von jemandem haben, dass natürlich, sagen wir mal, was weiß ich, 99,x% dessen, was wir da sehen, wir zwar die Sequenz der Gene kennen, aber nicht wissen, was die machen.
Genau. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Begriff genau so verwendet wird. Man spricht auch von Junk-Genen oder Junk-Genen.
Ja.
Und das sind dann einfach Müll. Gene, wenn man so will.
Es gibt ja beide Sachen. Es gibt ja Junk-DNA, wo wir überhaupt noch nicht genau wissen, was es ist, wo man aber zunehmend den Verdacht hat, dass es gar nicht sich um Junk handelt. Genau. Und dann gibt es aber auch Gene, wo wir wissen, die machen irgendwas, aber zum Beispiel noch nicht genau wissen, welche in welcher Kombination wie wahrscheinlich irgendwas machen. Ob das deterministisch ist oder ob das nur eine Eigenschaft zum Beispiel naheliegender oder wahrscheinlicher macht oder ob das erst durch Sozialisation oder Erlebnis aktiviert werden muss und so weiter und so fort. Da sind, glaube ich, noch viele Messen nicht gesungen.
Das ist richtig. Und bei der Junk-DNA oder den Junk-Genen ist eben die Aussage, wir wissen noch nicht, was sie machen. Es kann sein, dass sie nichts machen, aber es kann eben auch sein, dass sie Dinge machen, die wir eben einfach noch nicht kennen. Und das wird dann eben passieren. Was wir schon wissen ist, es gibt ungefähr 7000 seltene Krankheiten. Wir sprechen auch von Orphan Diseases, also Waisenkrankheiten. Und 3/4 dieser Krankheiten haben genetische Ursachen. Und die könnte man ja theoretisch alle feststellen. Es ist komplex, weil diese Krankheiten nicht unbedingt monogenetisch sind. Also die hängen nicht an einem Gen, sondern die hängen an einer Vielzahl von Genen. Und diese Gene können auch auf ganz verschiedenen Chromosomen beheimatet sein. Das ist schwierig, Ursache und Wirkung rauszukriegen. Aber wir haben immer mehr Krankheiten, von denen wir eben die genetische Ursache kennen oder wissen, dass es eine genetische Ursache gibt.
Also die Babys können sich ja noch nicht entscheiden, ob sie dieses Genom angefertigt haben wollen. Als Erwachsener, wenn ich bei einer dieser Ahnenplattformen zum Beispiel so 23andMe oder so mich anmelde und meine Gene durchchecken lasse, vor allem um zu wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich 3% Cherokee-Gene drin habe oder so, dann entscheide ich das ja als Erwachsener. Die Babys machen das noch nicht. Wird das aus Gag gemacht? Wird das gemacht, um zum Beispiel solche Krankheiten, wie du sie gerade genannt hast, zu, ja, möglicherweise dann eine Schwangerschaft auch abzubrechen? Oder wird das gemacht, weil die Eltern eben schon ganz genau wissen wollen, welche Haarfarbe hat mein Kind und damit man dann auch schon die Einrichtung passend planen kann, bevor das Kind geboren ist?
Genau, die Wäsche zur Haarfarbe, die Babywäsche auf die Haarfarbe abstimmen. Ja. Das ist zum Beispiel eine gute Aussage. Also zunächst einmal ist ja die für mich überraschende Aussage, die fangen jetzt richtig an. So. Also, dass man Gentests machen kann, ist ja nicht neu.
Wer ist denn die? Also irgendwelche Vertriebsleute, die sagen, wollen sie das mit ihrem Baby machen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
ich habe bisher gedacht, das seien so, also bei Babys sowieso, das sei eigentlich eine irrelevante Größe. Jetzt ist es aber so, dass es in Boston eine Studie gibt, Baby Sequence, und die sequenzieren jetzt 1000 Babys. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann mehr oder weniger vollständig. Und jetzt gibt es eine andere Studie, die heißt Screen for Care. Ich finde das übrigens, auch die Begrifflichkeit muss man anerkennen. Also Screen for Care ist ja eine schöne Konnotation. Und die screenen jetzt 200.000 Babys. Mhm. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so irgendwie eine kleine Sache irgendwo in irgendeinem Provinzkrankenhaus, sondern 200.000 Babys. Und dann stellen sich jetzt wirklich ethische Fragen.
Bevor wir über die Ethik reden, erstmal frage ich mich, wozu? Also ich weiß, dass in manchen Ländern, ich weiß nicht, wie es jetzt, die erste ist in den USA, sagtest du, die zweite ist wo?
England.
Ich weiß, in den USA kann man zum Beispiel Gene oder Gensequenzen, die man findet, patentieren lassen, was natürlich absurd ist, weil ich finde, die Gene gehören der menschlichen Rasse und nicht irgendwelchen Firmen, die die rausgefunden haben. Aber ist das die Idee dahinter? Ist die Idee zu gucken, wie sich Krankheiten, die vererbt werden können, weiterentwickeln? Oder macht man das erstmal nur aus Jux und Dollerei?
Nein. Deine Frau ist schwanger und du möchtest das Allerbeste für dein Kind. Mhm. Also möchtest du selbstverständlich von Krankheiten wissen, gegen die du vorgehen kannst. Und die werden wir dir dann mitteilen. Und dann geht es jetzt um häufigere, also häufig ist da nichts, aber dann geht es jetzt um durchaus mal auftretende Krankheiten wie Sichelzellanämie. Eine genetische Krankheit. Bei der Krankheit ist ein Protein defekt, was Sauerstoff bindet. Und du kannst diese Krankheit durch eine Stammzelltransplantation heilen. Aber nur so. Mhm. Diese Krankheiten kannst du ja alle nicht wirklich heilen.
Aber diese schon.
Nein, Moment. Heilen, ja, Stammzelltransplantation schon. Das stimmt. Es gibt eine andere Krankheit, auch nicht so selten, Thalassämie. Die haben ein defektes Hämoglobin. Das heißt, die können auch Sauerstoff nicht binden im Blut oder jedenfalls nicht ausreichend binden. Diese Krankheit kannst du sehr lange überleben durch regelmäßige Bluttransfusion mit gesundem Hämoglobin oder zystische Fibrose, das ist diese Krankheit mit zähem Schleim, Mukoviszidose. Und du kannst diese Dinge alle behandeln und bis auf die Sichelzellanämie nicht heilen. Und es ist natürlich auch sinnvoll, erstens möglichst früh die Krankheit zu erkennen und sie möglichst früh zu behandeln, nicht zu heilen. Und insofern, es macht schon Sinn, dieser Gedanke, dass man möglichst viel weiß. Aber die Kosten sind eben hoch. Und mit Kosten meine ich nicht Geld, sondern sozusagen die Nebenwirkungen, wenn man so will. Die Nebeneffekte
einer solchen Frühdiagnostik. Du meinst jetzt, die ethischen Kosten sind hoch.
Naja, ich meine, du hast jetzt interessante Probleme. Also erstmal werden wir ja immer besser. Wir haben jetzt irgendwie ein paar hundert verdächtige Gene. Jetzt. Das ist ja schon eine Menge. Also wir suchen nicht nur auf 3 Krankheiten, sondern wirklich auf viele, viele seltene Krankheiten. Und das wird immer mehr werden, weil wir ja immer mehr verstehen, welche Gene welche Krankheiten machen, wo die Zusammenhänge liegen. Und insofern wird es immer mehr so sein, dass ganz viele Babys dann sozusagen schon mit einer Prädiagnostik auf die Welt kommen.
Wir haben ja auch nicht nur Krankheiten, wir haben ja auch Marker für Krankheiten, die ausbrechen könnten. Also bestimmte Krebsarten, für die man zum Beispiel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat und so. Ich kann mir im Moment ein Szenario vorstellen, wo wir irgendwann so viel wissen, dass egal wie der Gencheck meines Babys aussieht, ich im Prinzip ein nervöses Wrack bin, was eigentlich nur darauf wartet, dass der Hammer fällt und irgendwelche schlimmen Krankheiten oder Defekte ausbrechen, ganz ehrlich.
Genau. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du diese Untersuchungen machst, dass du sozusagen eine dieser Krankheiten bei deinem Baby findest, 1 zu 200. Heute. Die wird aber irgendwann 1 zu 20 sein oder 1 zu 5.
Weil wir einfach viel mehr wissen dann.
Ja, genau.
Wie Dinge zusammenhängen. Ja.
Genau. Das heißt, das, was du beschreibst, du bist dann ein elterliches Wrack, wird dann mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit passieren. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja gut, das ist jetzt einerseits blöd für dich, aber andererseits gut fürs Kind, weil das Kind ja wirklich weiß, worauf es zugeht und dann eben diese Krankheiten früh erkannt und möglicherweise vorgebeugt werden können. Wobei man sagen muss, wir haben keine Gentherapien gegen diese Krankheiten. Das wäre ja das Schönste, wenn wir dann die einfach heilen können. Wird auch passieren, ja, bei einigen, aber noch ist es nicht so weit. Und dann gibt es ganz interessante ethische Grenzwerte. Also zum Beispiel gibt es eine seltene Krankheit, die musste ich jetzt wirklich nachgucken. Also Pompous Disease, hatte ich schon mal gehört, aber nur so dunkel. Da kannst du Enzyme geben und dann wird, ich glaube, es ist eine Muskelschwäche, dann wird die Muskelschwäche damit therapiert. Das klingt ja erstmal gut. Das Problem bei dieser Krankheit ist, bei der Hälfte aller Betroffenen fängt die Krankheit im Kleinkindalter an. Dann kann man begründen, dass man diesen Test gemacht hat. Und bei der anderen Hälfte fängt es erst im Erwachsenenalter an, so mit 30, 35, 40. Und bei einer solchen Krankheit willst du wirklich schon von Anfang an wissen, dass du selber oder dass dein Kind mit 35, 40 diese Krankheit kriegt? Vielleicht ja nicht. Da ist immer so ein Hammer, immer so ein Damoklesschwert über dir. Und du weißt in dem Fall, es wird irgendwann runterfallen. Du weißt nur nicht wann.
Du gehst jetzt davon aus, vielleicht ist das richtig, ich kann das nur jetzt noch nicht sozusagen selber mit meinem Bauchgefühl vereinbaren. Du gehst davon aus, das sind Leute, die lassen das checken und versuchen dann die Dinge, die aufgetaucht sind, also wenn man sie nicht behandeln kann, dann zumindest vorsorglich zu sagen, dieses dann geborene Kind würde regelmäßig gecheckt werden, kann sich selber checken lassen, weiß dann, wenn diese Krankheit auftritt, was es macht und so weiter. Ich halte es ja für viel wahrscheinlicher, dass Leute entweder sagen, auch von dieser ominösen Angst vor der Angst oder von mir aus von ethischen Bedenken getragen, sagen, ich will das einfach nicht wissen. Ich will das wie bisher machen. Vielleicht mache ich einen Test, um 2 oder 3 wirklich ganz schlimme Krankheiten auszuschließen. Aber ansonsten will ich das nicht wissen. Und die anderen, die dann sagen, nee, also ich werde überhaupt nur dann ein Kind zur Welt bringen, also austragen, die Schwangerschaft bis zum Ende haben, sozusagen, wenn es keine dieser blöden Krankheiten hat. Und dann landen wir bei dem ethischen Dilemma, was wir ja schon ganz lange kennen, allerdings mit wenigen Krankheiten. Das ist ja eine Diskussion, wo ich auch sagen muss, ich bin da völlig hin und her gerissen und kann mir da keine einheitliche Meinung bilden. Es gab ja die Diskussion mit, wir können schon sehr lange Trisomie 21, also Down-Syndrom, nachweisen. Und dann gibt es immer ganz viele Eltern, die sagen, ja, aber ich habe ein Kind mit Down-Syndrom. Hätte ich das abtreiben sollen? Ich bin sehr glücklich mit diesem Kind. Und auch Leute, die selber unter Trisomie leiden, die sagen, bin ich es nicht wert, geboren zu werden? Dann haben wir das aber mal 100 oder mal 1000.
Diese ja, Art der haben Diskussion. Wir. Und ich werde nie vergessen, in der Vorlesung in Tübingen, die hatten einen Vater eingeladen mit einem Kind mit Down-Syndrom. Und der hat dann eben erzählt, wie es ihnen gegangen ist. Also es wurde ihm festgestellt, dass das Kind Down-Syndrom haben würde. Und dann hat der Arzt, der das festgestellt hat, nicht die Frage gestellt, ob sie das Kind bekommen wollen, sondern er hat gleich angefangen, die Modalitäten der Abtreibung zu besprechen. Also er stand unter, und das ist das Üble, er stand unter Rechtfertigungszwang. Die Eltern.
Ja, das ist krass.
Die standen unter Rechtfertigungszwang, dieses Kind überhaupt bekommen zu wollen. Und er meinte, das hörte ja mit der Geburt auch nicht auf. Also immer wenn er mit seinem Kind durch die Gegend ging, dann guckten die Leute ihn an im Sinne von, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sowas muss doch nicht mehr sein. Nun wird er es vielleicht in viele Gesichtsausdrücke auch einfach hineininterpretiert haben, aber die grundsätzliche Möglichkeit, Trisomie 21 früh zu erkennen, hat eben tatsächlich dazu geführt, dass man sie einfach vermeidet.
Ich möchte an der Stelle übrigens sagen, dass ich in keine Richtung wirklich neige. Also ich würde nie jemandem irgendwas vorwerfen, der ein Kind mit Trisomie bekommt. Aber auch nicht, wenn jemand sich entscheidet, ich kann das nicht, ich packe diese Herausforderung nicht. Das ist tatsächlich, finde ich...
Wir können uns in die reale Situation werdender Eltern nicht hineinversetzen, die plötzlich mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Ja. Können wir nicht. Insofern, ja, verurteilen tun wir natürlich nichts. Aber die Tendenz, dass es eigentlich vermeidbar ist, das ist natürlich definitiv auch der falsche Weg.
Es gibt ja noch eine Möglichkeit. Also wir können sagen, dieses ethische Problem ist möglicherweise ein Problem auf Zeit. Wir können uns ja vorstellen, dass es in Zukunft wirklich 100% zuverlässig möglich ist, diese Gene zum Beispiel auszutauschen, die dann später Probleme bekommen könnten. Und ich persönlich habe nichts dagegen. Also ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Angst vor Gentechnologie. Ich habe weder Ängste vor genveränderten Pflanzen, noch hätte ich was dagegen, wenn man irgendwie den Kindern der Zukunft nicht nur die Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit nimmt, sondern ihnen sogar eine ganz besonders gute Sicht gibt. Und so, wenn wir in Richtung so, mein Kind hat 150% Sehkraft und deins nur 130, dann könnte es schwierig werden. Aber jetzt erstmal nur Krankheiten beseitigen oder mögliche Krankheiten beseitigen, da hätte ich kein Problem mit. Und trotzdem ist es ja so, dass wir dann ein anderes ethisches Problem bekommen. Nämlich die Frage, inwieweit sind wir, wenn wir alles optimieren, überhaupt noch Menschen? Und wo fangen wir dann an, eben zu sagen, naja, ich will ja nicht nur, dass der gut gucken kann und keinen Krebs hat. Ich will verdammt nochmal auch einfach, dass der mit 50 noch volles Haar hat. Da würde ich dann nicht mehr auf die Welt kommen. Oder ich will, dass der rote Haare hat. Und deswegen lasse ich mir das so designen. Da haben wir dann ein ethisches Problem einer ganz anderen Ordnung. Wie würdest du dazu stehen?
Ja, ich würde dann eben Kinder haben wollen, die keine grauen Haare kriegen. Womit ja über uns beide, womit ja über uns beide schon eine ganze Menge ausgesagt wäre.
Ja. Nee, aber wo würde aus Bauhaus deine persönliche Grenze liegen?
Es gibt ja da keine natürliche Grenze. Wo ist es noch Vielfalt und wo ist es Behinderung? Also wir beide tragen Brille und sehen damit ja ausgesprochen cool aus. Aber das liegt natürlich zum Teil auch auf den Genen.
Also wo ist es Vielfalt, wo ist es Behinderung? Und die andere Frage, die dazu gehört, wo ist es Teil des normalen Spektrums und wo ist es eine Krankheit, die einfach pränatal beseitigt werden muss? Ne?
Ja, genau. Und natürlich die genannten Krankheiten, wenn wir diese Krankheiten erkennen und beseitigen könnten, dann wäre es natürlich ausgesprochen hervorragend, diese Krankheiten in einer Art Screening zu erkennen und dann auch wirklich zu behandeln. Natürlich. Aber es hat natürlich erhebliche Auswirkungen, solange wir es nicht können. Es kommt ja hinzu, also du sprichst über Abtreibung, aber Eltern mit einem Kind mit einem solchen genetischen Defekt, die könnten sich ja auch dann gegen weitere Kinder entscheiden. Das kommt ja auch noch hinzu. Das Risiko ist dann, ich meine, es liegt ja auf den Genen und das Risiko ist ja auch bei einem weiteren Kind nicht ganz klein und das kann man ja berechnen. Und da könnten Eltern sich gegen weitere Kinder entscheiden. Obwohl es möglicherweise auch Krankheiten sind, die eben behandelbar sein könnten.
Du hast ja gerade gesagt, es gibt da keine natürliche Grenze. Dann frage ich nach deinem momentanen Bauchgefühl. Also du hast ja jetzt demnächst nicht vor, Kinder zu zeugen. Du hast auch eine langjährige Partnerin, wirst dich jetzt nicht auf genetische, möglicherweise ungünstige Rekombinationen testen lassen. Aber was ist dein Gefühl? Wo würdest du sagen, wenn du jetzt ein 20-jähriger Magnus wärst und all das wäre möglich, was könntest du dir vorstellen für dich persönlich?
der Verführung ist zumindest sehr groß.
Zu testen erstmal.
Naja, aber ich meine, oder zu optimieren. Also wenn du zum Beispiel, kleine Männer haben große Probleme. Das wissen wir spätestens seit Putin. Und ja, wenn man daran was drehen könnte, würde man es drehen? Keine Ahnung. Es gibt viele Faktoren, die keinerlei Krankheitswert haben, die aber trotzdem unser Leben erheblich erleichtern würden oder erschweren würden. Und ich glaube, die Versuchung, sobald es verfügbar ist, wird es auch getan werden. Ich habe keine Ahnung, ob ich dagegen immun wäre, aber ja, ich weiß es aber nicht.
Jetzt mal dann anders gefragt. Also, ich sehe es ähnlich wie du. Es wird getan werden. Jetzt sage mir, soll man es verbieten? Bis auf eben für bestimmte, also ich glaube, die ethische Frage, die wir vorher klären müssten, ist, gibt es auch Krankheiten, wo man sagt, die bringen so viel Leid mit sich und so viel Schmerzen und so, dass man die möglicherweise auch dem Kind ersparen möchte. Ja, wenn wir als Gesellschaft feststellen sollten, die gibt es, dann würde man ja vermutlich auch sagen, okay, auf die testen wir. Ja, aber sollte man die anderen Tests für die, sagen wir mal, möglicherweise nur eventuell auftretenden Krankheiten, die nicht so schlimmen Krankheiten, vielleicht auch Merkmale, die eben gar nichts mit Krankheiten zu tun haben, sondern mit Geschmack. Du hast jetzt gerade von kleinen Männern und großen Problemen gesprochen. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber ich weiß, was du meinst. Sollten wir diese Tests dann verbieten?
Also ich glaube, in diesem Punkt würde ich tatsächlich sagen, ja. Weil man die Tests sonst in der Welt hat und weil sie dann auch genutzt werden würden. Ich glaube, es ist die einzige Chance. Weil die auch falsch verkauft werden. In der Medizin werden Dinge auch verlogen verkauft. Also ich habe jetzt einen Beitrag gehört über Schönheitschirurgie, vor allen Dingen bei jungen Frauen. Das ist so unfassbar widerlich, mit welcher Leichtfüßigkeit Minderjährigen dort ein Schönheitsideal verkauft wird und auch Operationen verkauft werden, die vorgeblich ganz leicht dazu führen. Also eine Gesellschaft, die dazu kommt, dass durch den Barbie-Film, den ich jetzt langsam unbedingt sehen muss, nee, wirklich, dass durch diesen Barbie-Film jetzt der Barbie-Neck populär wird, der Barbie-Hals, das ist einfach unfassbar. Die Behandlung besteht einfach darin, dass du die Schultermuskulatur absenkst, indem du sie betäubst mit Botox. Dadurch wird natürlich der Hals ein bisschen länger. Das ist so krank, das kann ich gar nicht beschreiben. Und ich befürchte halt, wenn Leute sich unter das Messer legen oder unter die Spritze legen, um einen längeren Hals zu bekommen, dann gibt es auch keine Schwelle, blonde Haare haben zu wollen bei einer Tochter oder unglaublich muskulösen Sohn oder was der Teufel, auf was für Gedanken man da kommen kann. Und wenn es ein Gen gibt für ein markantes Kinn mit leichtem Grübchen, dann selektieren die hinterher auch aus. Also ich halte nichts für ausgeschlossen.
Ich fürchte mich vor der Welt, wo heute der Barbie-Hals modern ist und in 5 Jahren ist es dann eine andere Figur aus irgendeinem Film, die populär ist und dann muss der Hals kurz sein oder besonders kräftig und man ist eigentlich immer nur dabei, irgendwie sich unter das Messer oder in die Hände von Leuten mit Spritzen zu begeben, damit man so aussieht wie der letzte Blockbuster. Also ich persönlich möchte nicht aussehen wie Oppenheimer.
Eben. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Aspekt, den wir jetzt noch hinzufügen müssen. Wir reden ja über Babys. Wir reden ja über Gentests bei Babys.
Ja.
Und wir reden über umfangreiche Gentests bei Babys. Um nicht zu sagen, möglicherweise reden wir über die Testung des gesamten Genoms. Jetzt mal abgesehen von dem ethischen Problem, dass die Babys ja nie zugestimmt haben, begleitet sie ja das Wissen um dieses Genom ihr Leben lang.
Es sei denn, sie können sagen, wenn sie 18 sind, ich möchte das nicht sehen, ich möchte, dass das vernichtet wird. Ne? Was bestimmt sicherlich in Großbritannien und USA nicht sein wird, weil die das in irgendwelchen Datenbanken behalten. Aber gut.
Moment, genau. Denn jetzt muss man ja für den Hinterkopf. Also das sind jetzt Daten, die haben für ein Neugeborenes für 100 Jahre Relevanz. Hohe Relevanz. Und sind die sicher gelagert? Das glaubt doch kein Mensch. Dass irgendwo eine Datenbank garantieren kann, dass die nächsten 100 Jahre mit den Daten nichts passiert, glaube ich niemals. Hinzu kommt ja auch die Tatsache, wir haben heute eine gewisse Anzahl von Tests, die wir verstehen. Also nicht von Tests, sondern von genetischen Veränderungen, bei denen wir wissen, die führen zu der und der Krankheit. Das wird ja mehr werden. Und in 50 Jahren werden wir ein Vielfaches von dem wissen. Das heißt, du hinterlegst heute einen Datensatz, der in den nächsten 50 bis 100 Jahren Stück für Stück gehoben werden wird. Du weißt dann plötzlich nicht nur die heutigen Krankheiten, sondern ganz andere, von denen wir gar nicht wussten, dass es genetische Krankheiten sind. Also dann kommen auch weiche Krankheiten. Dein Charakter, du hast ja einleitend sowas komisch Einschränkendes gesagt, aber mir fiel etwas ganz Komisches ein. Wir werden irgendwann vielleicht auch feststellen, der oder die ist genetisch ein Psychopath. Psychopathen sind per Definition Leute, die sind nicht einfach doof, sondern die haben keine Gefühle. Also ein Psychopath tötet sein Gegenüber, ohne dass er dabei irgendwas empfindet. Und wenn man das genetisch feststellen kann, wie gehst du denn mit so jemandem um? Mit so einer tickenden Zeitbombe.
Ja, das ist für mich noch ein relativ leichtes ethisches Problem.
Weil?
Ja, weil ich finde, jemand, von dem man schon weiß, dass er definitiv ein Psychopath wird und das Leben der Leute um ihn herum also mindestens verschlechtert, wenn nicht beendet, da hätte ich überhaupt gar kein Problem, eine Empfehlung zu geben. Aber was ich sagen wollte ist, was, wenn jemand nur ein wahnsinniger Heißsporn ist? Da wird es doch schwierig. Und die Eltern sagen,
nee, wir bleiben mal,
möchte ich eigentlich nicht.
Weißt du, wir bleiben mal eine Sekunde bei dem Psychopathen. Ja. Mir fiel dann spontan der Film Minority Report ein.
Ja.
Und da ist es so, ein Science-Fiction, ein gut gemachter Science-Fiction.
Ja.
Wie alle
mit einer Vorlage von Philip K. Dick. Es gibt den Roman, lest den Roman. Ja.
Ja, und guck auch den Film, denn der ist wie alle Superfilme mit Tom Cruise. Das war ein Scherz. Aber der Gedanke ist, und der ist zumindest in diesem Zusammenhang ja gar nicht mehr so völlig irrelevant, dass es da so eine Art Pre-Cops gibt. Das sind welche, die können irgendwie in die Zukunft schauen. Okay, völlig Blödsinn, aber die können in die Zukunft schauen. Die sehen Verbrechen, die noch nicht passiert sind. Mhm. Und dann sollen eben die Cops das verhindern. Soweit so logisch.
Aber das bedeutet auch, dass Leute verhaftet werden, die eben noch nichts getan haben.
Ja, Moment, das ist ja genau der Punkt. Da werden Leute verhaftet, die noch nichts getan haben. Wieso? Ich bin doch ganz unschuldig. Ja, ja, aber in zwei Wochen nicht mehr.
Aber morgen,
mehr. Genau. Ja, genau. Und hier ist es doch auch so. Dann hast du jemanden, der theoretisch, also das ist verkürzt und Psychopathen sind wahrscheinlich eben nicht geprägt durch ihre Gene oder zumindest nicht nur, aber ganz theoretisch. Dann hast du jemanden, der ist ein Psychopath, das weißt du, den verhaftest du und der sagt dann auch zurecht, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, ja. Aber wenn wir dich lassen, dann machst du schon noch was. Ja, aber das ist doch ungerecht.
Das Schlimme ist ja auch, oder was heißt das Schlimme? Vielleicht ist das ja auch das, was uns am Ende vor solchen eindeutigen Entscheidungen aufgrund dieser Tests rettet. Wir wissen eben, es gibt tatsächlich immer noch so eine gigantische Menge von nicht bekanntem Material, genetischem Material. Du hast am Anfang von der Junk-DNA gesprochen, von dem wir nicht wissen, was sie machen, dass es ja immer noch sein kann, dass egal, was du für ein Gen an dieser und jener Stelle hast, ein anderes Gen, was wir noch nicht entdeckt haben, diese Wirkung wieder völlig aufhebt oder modifiziert. Und mir fällt eine Anekdote ein, wo jemand sich eben so eines kommerziell erhältlichen Gentests ein Erwachsener selber unterzogen hat und dann kam raus, er hat eine erhöhte Chance, dass eine Krankheit irgendwann bei ihm ausbricht. Mhm. Und dieser Mensch war nun aber Informatiker mit einem Hang zur statistischen Auswertung und hat sich dann wirklich angeguckt, was eigentlich über diese Gene bekannt ist. Und da ging es darum, dass zwei oder drei Gene rekombiniert sein müssen, zusammen auftreten müssen, damit das passiert und so. Und hat dann rausgefunden, dass sie schlichtweg diese kommerzielle Firma schlichtweg einen Rechenfehler gemacht hat und das deswegen gar nicht zu 23% wahrscheinlich war, sondern zu 0,00023% oder so, dass irgendwas passiert, wonach er wieder total beruhigt war. Aber diese Fehler passieren eben noch und werden wahrscheinlich auch noch die nächsten 100 Jahre passieren. Und wie gesagt, jetzt kann einen das gruseln, kann einem aber auch ein bisschen befreien und sagen, okay, vielleicht sollten wir dann diese Art der Diagnostik bis auf Weiteres eben nicht anfassen.
Ich lasse dich mit diesem versöhnlichen Gedanken trotzdem nicht raus. Erstens mal glaube ich nicht, dass wir 100 Jahre brauchen, um das sozusagen vollständig zu verstehen. Zweitens, der Statistiker, der dann gerechnet hat und festgestellt hat, nein, es sind nicht 0,3%, sondern 0,03% oder so. Wir haben das Problem, wir fühlen nicht statistisch. Und das heißt für dich, wenn du jetzt ein um 3% erhöhtes Alzheimer-Risiko hättest, dann würden wir eigentlich sagen, ja gut, um 3% erhöht, das ist eigentlich marginal und das können wir ignorieren. So funktioniert aber unser Emotionszentrum nicht. Der Emotionschip geht dann trotzdem an und du bist trotzdem bis an dein Lebensende beunruhigt. Also wir haben hier eine Kette von Unwahrscheinlichkeiten mit leicht erhöhter statistischer Wahrscheinlichkeit, aber nur leicht erhöht. Und sobald wir davon erfahren, steht unser weiteres Leben unter der Überschrift oder unter dem Damoklesschwert Alzheimer oder Krebs oder Diabetes oder all diese Krankheiten, die eben multifaktoriell sind und die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausbrechen. Und das alleine ist schon ein Riesenproblem. Also ich würde Tests für Krankheiten, die sehr selten sind und die man eben nicht behandeln kann, aus genau diesem Grund, ich würde sie wirklich verbieten. Ich würde sie wirklich verbieten. Aber genau das deutet sich nicht an. Es wird sie geben. Es wird sie relativ kurzfristig geben. Es wird immer mehr werden. Und wir haben die Zeit der Unschuld, in der wir zur Welt kamen und nicht wussten, dass wir im Alter von 57 Jahren an einem Aneurysma sterben werden. Die Zeit der Unschuld ist vorbei.
Magnus, die Pre-Cops haben natürlich gewusst, dass du mit so einer dystopischen Note enden würdest. Wundere dich nicht, wenn es gleich klingelt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.